Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, heute unter euch sein zu dürfen, auch im Gottesdienst, einfach weil der Gottesdienst da ist und auch in dieser schönen Adventszeit, vorweihnachtliche Zeit, wo wir uns alle freuen auf das Kommen unseres Herrn Jesus, wo wir ja seine Ankunft hier in dieser Welt als Mensch feiern und dass wir uns einfach freuen daran, was Gott dadurch alles gemacht hat. Und lass uns in dieser Freude auch jetzt das Wort betrachten, welches wir in Philipper Kapitel 1, Vers 6 finden. Philipper 1, Vers 6, da lesen wir folgende Worte. Apostel Paulus schreibt hier an die Philipper: Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also, Gott hat etwas angefangen und Gott wird es vollenden. Ich denke, wir alle waren schon mal in einer Gruppe gewesen, wo wir von jemandem angeführt wurden, von einem Reiseführer, Gruppenführer, Reiseführer, der jetzt vorangeht und den Weg zeigt und wir folgen ihm einfach nach. Zwei Dinge gehören dazu, die von großer Bedeutung in solcher Situation sind. Zum Beispiel, man muss zuerst mal das Ziel kennen, wo gehen wir hin? Also nicht einfach so reisen ohne Ziel, das macht man nicht. Man hat ein Ziel und dann muss man zum Reiseführer Vertrauen haben. Und wenn beides stimmt, dann ist das sehr gut, dann fühlt man sich sehr wohl. Also wir kennen das Ziel und wir vertrauen dem Reiseführer. Wenn man dem Reiseführer nicht vertraut, dann denkt man, kennt er überhaupt das Ziel oder führt er mich zu dem Ziel, wo ich auch hin will? Dann gibt es Probleme, Schwierigkeiten, dann soll ich ihm folgen oder nicht. Aber wenn beides stimmt, dann ist das sehr gut. Wir befinden uns auf einer sehr wichtigen Reise als Menschen, als alle Menschen. Wir befinden uns auf der Reise in die Ewigkeit. Also kein einziger Mensch wird hier auf der Erde ewig leben bleiben. Wissen wir, irgendwann, jeder von uns muss von hier weg und dann beginnt die Ewigkeit. Also man kann sagen, wir sind auf der Reise in die Ewigkeit. Nun eine Frage, kennst du deinen Reiseführer? Wer ist dein Reiseführer? Vertraust du ihm? Und kennst du, du willst was sagen, ja? Kennst du den Reiseführer? Gut, sehr gut, dankeschön, ja. Und kennst du das Ziel, wohin er dich führt? Wohin? Nach Jerusalem. Gut, lass uns mal schauen, wo Gott uns hinführt, nach Jerusalem oder wohin. Aber wir sehen, das ist sehr wichtig, den Reiseführer zu kennen, der uns auf dem Weg zur Ewigkeit begleitet. Und wo führt er uns hin? Kennen wir das Ziel? Unser Bibeltext spricht von einem guten Werk, welches Gott in uns angefangen hat. Und die Frage ist berechtigt, welches Ziel hat Gott mit diesem guten Werk? Was ist dieses gute Werk zuerst mal? Und welches Ziel hat Gott mit diesem guten Werk? Und er hat es angefangen. Und er wird das auch zu Ende oder vollenden, zu Ende bringen, zum Ziel bringen. Und zu diesem Ziel will Gott uns bringen. Gott hat ein Ziel, er will uns da bringen. Ist die Frage wiederum, kennst du dieses Ziel auch, wo Gott dich hinbringen will? Vertraust du Gott, der dieses gute Werk in dir vollbringt und zwar mit einem konkreten Ziel? Also wir sehen eine ganze Menge von wichtigen Fragen. Paulus sagt hier, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, der es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Über dieses gute Werk, lasst uns jetzt etwas nachdenken, über das, was Paulus hier sagt, was dieser Vers hier sagt. Wie hat Gott dieses gute Werk in uns begonnen? Wie hat es angefangen? Wie geht es? Und wie bringt er dieses gute Werk in uns heute voran? Also irgendwann hat er es begonnen und jetzt vollbringt er das und irgendwann wird das Ziel erreicht. Zu welchem Ziel will uns Gott uns bringen? Auf alle diese Fragen gibt die Bibel uns hervorragende Antworten. Und darüber wollen wir uns unterhalten. Ich wünsche uns, dass wir heute über die Antworten der Bibel auf diese Fragen uns freuen, dass wir nicht einfach nur so gleichgültig zuhören, sondern dass wir das im Glauben annehmen. Um dieses gute Werk zu beginnen, das, was Gott hier begonnen hat, angefangen hat, um das zu beginnen, Gott hat zwei erstaunliche Dinge getan. Oder mit diesen Dingen hat er das Werk begonnen. Wir wissen, dass alles, was Gott tut, das ist unbegreiflich schön, herrlich, und von einer Seite, das ist unbegreiflich. Das kann man nicht begreifen, das kann man nicht erklären. Auch Salomo sagt das. Gottes Werk kann man nicht ergründen. Und wer denkt, ich habe es ergründet, ich habe es verstanden, dann hat er es doch noch nicht ergründet, wie es sein soll. Also egal, was das ist, ob es die Schöpfung ist, wir sehen, wie die Wissenschaft eifrig studiert und. Und dann, wenn Kleinigkeit entdeckt wird, oh, jetzt haben wir entdeckt, freuen sich alle. Das ist richtig. Aber jeder Wissenschaftler weiß, wie viel Unentdecktes da noch ist. Und sie wissen noch nicht, wie man da herankommt. Und also das hat Gott gemacht. Das kann man nicht ergründen. Nicht mal die Natur kann man ergründen. Und auch alles, was Gott tut, was das Heil betrifft, was Glauben betrifft, was Rettung betrifft, das kann man nicht ergründen. Man kann das anschauen, man kann sich freuen darüber, man kann über Gott staunen und Gott anbeten. Das ist richtig. Aber so richtig alles verstehen, alles, jetzt weiß ich ganz genau. Gut, wahrscheinlich hat man dann etwas nicht verstanden, wenn man so sicher überzeugt ist. Aber wenn man sagt, Herr, wie groß bist du? Ich bete dich an, mein Leben gehört dir. Das ist die richtige Reaktion. Nun, lass uns jetzt anschauen, dieses Werk, was Gott angefangen hat, anzuschauen, welche zwei erstaunliche Dinge Gott getan hat. Nun zuerst das Werk der Rechtfertigung, also das Werk der Rechtfertigung. So hat es begonnen. Moment, was ist? Ja, so hier, ist etwas übersprungen. Das Werk der Rechtfertigung. Hier geht es darum praktisch, wenn wir uns zu Gott durch den Glauben, durch die Bekehrung zu Gott wenden, was geschieht danach? Das ist das gemeint. Natürlich, auch diese Bekehrung ist auch Gottes Werk und so weiter, aber das ist ein anderes Thema. Hier praktisch, wenn wir uns zu Gott bekehren, dann beginnt etwas, was Gott angefangen hat in uns. Und das wird er vollenden. Das wollen wir hier anschauen, nach unserer Bekehrung. In Römer Kapitel 3, Vers 21 lesen wir Folgendes bis 24. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ein komplexer Satz, ein komplizierter Satz, also nicht einfach zu verstehen. Und doch, es ist sehr, sehr wichtig, was hier gesagt wird. Hier ist das Evangelium, die frohe Botschaft, so in einer zusammengefassten Form dargestellt. Alle Menschen sind Sünder, alle. Und alle haben etwas verloren, nämlich die Herrlichkeit verloren, die sie bei Gott haben sollten. Jeder von uns ist Sünder, du bist Sünder, ich bin Sünder. Und wir haben alle verfehlt das Ziel, welches Gott uns gesetzt hat. Und jetzt, also statt Herrlichkeit erwartet den Menschen Verdammnis und Schande. Und Jesus Christus wird Mensch, das feiern wir durch Weihnachten ganz besonders. Jesus Christus wird Mensch und nimmt die Schuld der ganzen Menschheit auf sich. Das feiern wir bei Karfreitag und Ostern. Und stirbt am Kreuz auf Golgatha. Jesus bezahlt die Strafe, die du verdient hast. Also jetzt ist die Erlösung möglich. Also die Erlösung ist möglich erst nach Jesu Tod und Auferstehung. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und jetzt kann der Mensch zu Gott umkehren. Jetzt kann der Mensch glauben. Jetzt kann er sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich bekehre mich, ich ändere mein Leben auf Jesus, jetzt will ich mit Jesus leben. Herr, vergib mir meine Sünden, der Mensch tut Buße über seine Sünden, er bekehrt sich, das sind so biblische Begriffe, die Bibel gebraucht, Buße, Bekehrung, Umkehr. Und jeder, wir lesen hier das, auf alle, die glauben, also jeder, der glaubt, der Jesus glaubt und sich zu ihm umkehrt, der bekommt von Gott was? Und das, darum geht es hier gerade. Er bekommt viel mehr, als was der Mensch erwartet hat. Als ich mich zu Jesus bekehrt hatte, für mich war die große Frage, ich will nicht in die Hölle. Ich will nicht verloren gehen. Ich wusste, ich bin ein Sünder und ich habe die Hölle verdient, weil ich Sünder bin. Und ich betete zu Gott, zu Jesus, Herr, vergib mir meine Sünde, sei mir Sünder gnädig. Ich will nicht verloren gehen. Und ich war unheimlich froh, danach, wo ich im Glauben annehmen durfte, Gott hat mir die Sünden vergeben. Also Gott hat mir die Sünden vergeben. Gott schenkt Vergebung jedem Menschen, der glaubt, der in Glauben an Jesus Christus sich wendet. Gott schenkt Vergebung. Gott schenkt, wissen Sie, diese Vergebung ist nicht so pauschal für alle Menschheit jetzt. Jesus ist gestorben, jetzt alle Menschen sind gerettet. Nein, so ist es nicht. Jesus, durch den Tod Christi wurde die Tür zu Gott geöffnet. Und jetzt, Gott ruft alle Menschen, kommt. Kommt durch diese Tür, durch Jesus Christus könnt ihr gerettet werden. Und dann gibt es Menschen, die glauben, gibt es Menschen, die nicht glauben. Und wer glaubt und durch Jesus geht durch diese Tür, der bekommt Vergebung der Sünden. Der bekommt das ewige Leben. Damals habe ich mich sehr, sehr gefreut darüber. Aber ich hatte nicht geahnt, dass Gott mir viel mehr gegeben hat als nur Vergebung der Sünden. Obwohl Vergebung der Sünden war für mich schon genug. Ich war schon froh, zufrieden, wie Bruder Waldemar hat erzählt, wenn man sucht etwas und dann kann man nicht finden. Ja, das habe ich gesucht, habe gefunden. Wunderbar, mehr brauche ich nicht. Aber so ist Gott. Er ist unbegreiflich. Auch in seinem Heil, seiner Rettung, er ist unbegreiflich. Und Gott hat viel mehr gegeben und nicht nur mir, sondern allen, die glauben, hier steht geschrieben, er gibt viel, viel mehr. Was hat er gemacht? Er hat dieses gute Werk in uns begonnen. Also da kommt die Begnadigung dazu, also der Mensch wird begnadigt, die Vergebung der Sünden, das ewige Leben und das Wichtigste, was Gott hier beginnt, das gute Werk, das ist die Rechtfertigung. Das ist die Rechtfertigung, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich als Christ geht es so, dass diese Wahrheit habe ich sie ziemlich lange nicht entdeckt in der Bibel. Natürlich, ich habe es gelesen, gewusst, aber so, dass es bei mir geklingelt hat, hat es lange gebraucht. Ich war fixiert auf Vergebung der Sünden, auf die Begnadigung. Und da war ich unheimlich dankbar, so nicht undankbar, sondern unheimlich dankbar Gott gegenüber. Gott hat mich begnadigt. Das ist ja wunderbar, ja? Gott hat mir vergeben. Und irgendwie habe ich nicht gemerkt, so ist unser Gott. Er hat noch mehr gegeben als Begnadigung, als Vergebung, nämlich die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung ist etwas, was an unserem Status verändert wird. Begnadigung, sie ändert, dadurch wird unser Schicksal geändert. Du wirst nicht bestraft, du bist begnadigt. Das sagt die Gnade. Dir ist vergeben. Du hast zwar die Sünde, Tod verdient, aber durch Gottes Gnade, durch Jesus Christus, du wirst nicht bestraft, dir wurde vergeben. Aber durch die Rechtfertigung, Gott ändert unseren Status, unser Stand. Gott sagt, du bist unschuldig. Du bist rehabilitiert. Als Begnadigter, wenn man ein Verbrechen begangen hat und dann wird man begnadigt, dann ist man eben ein begnadigter Mörder, ein begnadigter Dieb, ein begnadigter Verbrecher. Aber wer gerechtfertigt wird, der ist kein Mörder mehr. Der ist kein Dieb. Er wird nicht als Dieb bezeichnet. Er ist gerechtfertigt. Er ist rehabilitiert. Er wurde als gerecht gesprochen. Das ist etwas, am Status ändert das. Nicht nur an der Frage der Strafe, sondern der ganze Stand, der ganze Status ist anders. Der Mensch bekommt eine ganz andere Kategorie. Die ist mehr als begnadigt. Du bist, Gott sagt, du bist unschuldig, du bist rehabilitiert. Und Gott betrachtet dich als einen sündlosen und als einen gerechten Menschen, weil Jesus Christus sündlos und gerecht ist, weil alles durch Jesus Christus läuft. Ohne Christus ist das undenkbar unmöglich. Aber weil Jesus Christus sündlos und gerecht ist und weil Gott dich durch Jesus Christus betrachtet, dann Gott rechtfertigt dich durch Jesus Christus. Das ist die Rechtfertigung durch Jesus Christus. Auch hier lesen wir, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Noch zwei kurze Bibelstellen, die sagen, dass wir durch Jesus Christus gerechtfertigt wurden oder sind. In 1. Korinther 6, Vers 11 lesen wir, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus. Und Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, wieder gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir können die Bibel lesen, werden sehr viele Bibelstellen finden, wo der Gedanke der Rechtfertigung ganz deutlich gesagt wird, durch Jesus Christus, immer durch Jesus Christus sind wir gerechtfertigt. Nicht durch uns, dass wir da besser geworden sind oder so, nein, durch Jesus Christus. Nun, wie hat Gott sein Werk, sein gutes Werk in uns begonnen? Indem er uns zuerst gerechtfertigt hat, als wir zu ihm kamen, durch Bekehrung, durch Buße. Wie der Schächer am Kreuz, er hängt am Kreuz und kam zu Jesus. Was konnte er für Jesus viel machen? Gar nichts. Und Jesus hat ihn angenommen. So kamen wir, mit leeren Händen, mit unseren Sünden, mit allem Kaputten, mit allem Schrott, was wir selber angestellt haben, kamen zu Jesus. Und dann hat er angefangen, natürlich, er hat uns die Sünden vergeben, hat uns aus Gnade sind wir gekommen, das ist alles verständlich. Aber hier, dieses gute Werk, wovon Paulus spricht, beginnt hier in dem, dass er uns rechtfertigt. Rechtfertigung ist, man kann sagen, also Gott betrachtet mich so, als ob ich sündlos und gerecht wäre. Gott betrachtet mich, Gott verkündigt mich, er sagt das an, du bist gerechtfertigt durch Jesus Christus. Also liebe Geschwister, lasst uns niemals aufhören, darüber zu staunen. Es ist unbegreiflich, verständlich, aber lassen wir uns nie aufhören, das Unbegreifliche zu bestaunen, wenigstens das, wenn wir das nicht kapieren können, dann wenigstens staunen darüber und Gott danken dafür. Gott hat dir etwas gewaltig Großes an uns getan, welches wir erst in der Ewigkeit richtig verstehen werden. Hier ist es so irgendwie verborgen, Rechtfertigung, naja, denken wir so, das ist automatisch, das ist wie Begnadigung. Nein, das ist mehr als Begnadigung. Und das ist, Gott betrachtet uns als unschuldig und als gerecht. Das ist etwas gewaltig Großes, weil das am Ende von allem wird das zählen, was Gott über uns denkt und sagt. Nicht, was wir über uns sagen, nicht, was andere Menschen über uns sagen, nicht, was der Satan über uns sagt, nicht das wird zählen. Für die ganze Ewigkeit wird zählen das, was Gott über uns sagt. Und wenn du in Jesus Christus bist, wenn du dich bekehrt hast zu Jesus Christus im Glauben, dann über dich wird Gott sagen, das ist ein gerechter Mensch. Das ist ein gerechter Mensch. Er ist gerecht durch meinen Sohn Jesus Christus. Das ist das erste Erstaunliche in diesem guten Werk in uns, welches Gott begonnen hat und welches er vollenden wird. Was ist das zweite Erstaunliche, welches Gott getan hat, begonnen hat, um sein gutes Werk in uns zu beginnen? Weil Paulus sagt ja, er hat angefangen und das bedeutet, er ist noch nicht zu Ende. Er ist gerade jetzt am Werk. Und das erste, womit er angefangen hat, er hat uns für gerecht erklärt. Das ist ein Start, ein Anfang, der uns niemals in den Sinn kommen würde. Das Zweite, was Gott, womit Gott dieses Werk begonnen hat, das ist das Werk der Sohnschaft. Nachdem Gott uns für gerecht erklärt hat, hat er uns in seine Familie aufgenommen. Und er hat uns angenommen als Söhne. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Im Status des Sohnes. Lass uns mal lesen zuerst eine Bibelstelle, Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist Weihnachten, was wir feiern werden. Und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Hier haben wir den Begriff, die Sohnschaft. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gottes Christus. Erbe Gottes durch Christus. Also hier lasst uns nicht verwirren durch den Begriff Sohn. Das heißt nicht Männer. Das ist ein juristischer Begriff. Das ist ein Status für die Erbschaft. Und damals haben die Söhne mehr geerbt als Töchter. Das hat nichts mit Frauen oder Männern zu tun, nicht mit Geschlecht hat das zu tun, sondern mit dem Status, in dem Gott die Erlösten durch Jesus Christus annimmt. Ob du Mann bist oder Frau, du bist im Status des Sohnes in Gottes Familie, in die Familie Gottes aufgenommen. Und sehen wir, wie Gott uns schon zum zweiten Mal unseren Status verändert. Zuerst rechtfertigt er uns, er sagt, dieser Mensch ist unschuldig, er ist rehabilitiert. Oh, Entschuldigung, das ist etwas hier. Ja, er ist rehabilitiert, er rechtfertigt uns. Und danach macht er uns zu seinen Söhnen. Er sagt, dieser Mensch gehört zu meiner Familie. Er ist mein Sohn, er ist mein Erbe. Er wird das erben, was mir gehört. Und wir wissen auch andere Bibelstellen, was Christus gehört. Wir werden mit Christus miterben. Es geschieht genau das, was in Römer 8, Vers 15 bis 17 beschrieben wird. Ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen. Und das ist Sohnschaft. Also das ist eine gute Übersetzung. Also manche übersetzen Kindschaft, ist auch nicht schlecht, aber das ist nicht genau. In Griechisch steht ganz eindeutig das Wort Sohnschaft. Indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Das ist der zweite Baustein, also das zweite Erstaunliche, was in diesem guten Werk in uns, was Gott angefangen hat, welches Gott begonnen hat und welches er vollenden wird. Also Sohnschaft, Gott sagt, oder das geht um die vollständige Aufnahme in die Familie Gottes mit allen Rechten und Privilegien. Das ist, Gott nimmt so uns als Söhne auf. Er nimmt uns nicht als Knechte an, auch nicht so Kinder von zweiten Sorte, dritte Sorte, sondern in Status des Sohnes. Und alles, was Jesus Christus als der Sohn Gottes erbt, also das können wir auch nicht weder verstehen noch erklären, aber wir dürfen darüber staunen, das alles werden wir auch mit Christus erben, miterben, sagt Gottes Wort. Das ist nicht meine Gedanken, es steht ganz deutlich, wir sind Miterben Christi. Also lasst uns niemals aufhören, darüber zu staunen. Lasst uns niemals aufhören, Gott anzubeten, auch aus diesem Grund. So hat Gott dieses gute Werk in uns begonnen, durch die Rechtfertigung, durch die Sohnschaft. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge. Natürlich, da gibt es noch viel mehr, was Gott getan hat, aber das ist so das Zentralste, das Wichtigste. Ohne Rechtfertigung, ohne Sohnschaft gibt's nichts für uns Wichtiges. Gar nichts. Gibt es keine Erlösung, gibt es keine Ewigkeit, ewiges Leben. Hier ist alles drin, in der Rechtfertigung, in der Sohnschaft. Wir gehören zur Familie Gottes. Nun, die nächste Frage, die uns beschäftigt, lautet, wie bringt Gott dieses gute Werk in mir heute voran? Weil wir lesen ja, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also Gott hat das gute Werk in uns angefangen, aber der Tag Jesu Christi ist noch nicht da. Der Tag, das ist der Tag seiner Wiederkunft, das ist der Tag, wo wir vor Jesus stehen werden. Das ist der Tag Christi. Dieser Tag ist noch nie da, für uns noch nicht, wir sind ja noch hier. Also Gott ist immer noch am Werk. Gott hat das Werk an uns noch nicht vollendet, weil der Tag Christi ist noch nicht gekommen. Und wenn wir vor Christus stehen werden, dann wird dieses Werk vollendet sein, was Gott hier begonnen hat. Also Gott ist immer noch am Werk. Das, was er angefangen hat, das wird er auch vollenden. Wie macht er das? Das ist unsere Frage. Also wie bringt er dieses gute Werk in mir heute voran? Nun, die Bibel beantwortet es ziemlich unkompliziert. Einfach, man kann es leicht verstehen. Die Vollendung des guten Werkes ist ein Prozess. Wir sehen, dass Gott sich Zeit nimmt für diesen Prozess. Diese Rechtfertigung, Sohnschaft, das ist kein Prozess, das ist ein Geschehen. Ab jetzt bist du gerettet, ab jetzt bist du mein Kind im Status des Sohnes. Ab jetzt bist du gerecht. So, das ist geschehen durch, als Gott uns erlöst hat, durch die Bekehrung, durch Wiedergeburt und so weiter. Das andere ist Prozess und diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Das ist der Prozess, dieser Prozess wird beschrieben Heiligung. Heiligung ist der Prozess, durch den Gott mich zu dem Menschen macht, wie er mich bei der Rechtfertigung bezeichnet hat. Gott hat mich bei der Rechtfertigung bezeichnet als sündlos und gerecht. Aber ich weiß, ich bin nicht sündlos und Gott weiß das auch. Durch den Prozess der Heiligung, Gott hat begonnen, dieses gute Werk, mich dorthin zu bringen, dass ich sündlos und gerecht tatsächlich auch bin. Heiligung ist ein Prozess der Veränderung. Kennt ihr diesen guten Wunsch, bleib so wie du bist? Das ist ein sehr schlechter Wunsch. Der ist sehr unbiblisch. Nein, wir wollen uns alle verändern. Bleib nicht so, wie du bist. Wenn du bleibst so, wie du bist, dann bist du aus der Heiligung, Prozess der Heiligung ausgestiegen oder angehalten. Dann ist kein Prozess mehr in dir, sondern wir müssen uns verändern. Wir dürfen nicht so bleiben, wie wir sind. Wir müssen immer wachsen und wachsen. Es ist ein Prozess der Veränderung und ein Christ sollte sich immer verändern. Und seine Veränderung soll immer ein konkretes Ziel haben. Verändern wie? Man kann auch schlecht werden. Schlecht werden ist auch eine Veränderung. Also, dass man sich verändert, das ist noch kein Zeichen der Heiligung, kein Zeichen des Wachstums. Es kann auch runter, bergab gehen. Ist auch eine Veränderung. Nein, wir sollen bergauf verändert werden. Zu welchem Ziel hin? Was ist das Endziel unserer Veränderung? Wir haben leider keine Zeit dafür. Das wäre sehr interessant, diese Frage einfach in den Raum stellen. Und so, wie verstehen wir die Schrift? Was ist das Ziel unserer Heiligung, unserer Veränderung? Und dann wahrscheinlich würden wir sehr verschiedene Antworten hören. Das ist meistens so. So, ja. Ja, um gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen, um einfach Gottes Willen zu tun und. Das sind ja alles gute Sachen, gute Antworten, aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Was ist das Ziel, das Endziel der Heiligung, unserer Heiligung? Was ist das absolute Endziel? Wo will uns Gott hinbringen? Wo Paulus sagt, alles, die Gott lieben, alle Dinge dient was? Zu was? Zum Guten. Was ist dieses Gute? Die Antwort lautet Jesus. So wie Jesus sein. Da will Gott uns hinbringen. Und da ist auch der Prozess der Heiligung da, so wie Jesus sein, in allen Aspekten. Das ist das allerhöchste Ziel Gottes mit uns. Gott hat natürlich noch andere, noch höhere Ziele. Das ist seine Verherrlichung. Sein allerhöchstes Ziel, dass Gott verherrlicht wird. Ja. Aber mit uns, was uns betrifft, also ein höheres gibt es nicht, als so wie Jesus werden. Römer 8, habe ich jetzt übersprungen, Römer 8, Vers 29, lesen wir, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, und jetzt haben wir es, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er, Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Sehen wir, Brüder, Söhne Gottes, wir sind die Söhne Gottes, Jesus ist unser großer Bruder. Also hier sieht man dieses Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, dass da geschieht etwas, dass wir Jesus gleich sein werden. Und hier im Griechischen dieses Wort gleichgestaltet bedeutet tatsächlich identisch. Also ganz genau dasselbe, nicht so einfach, nur, nicht nur Ähnlichkeit. Wir sind schon sehr, sehr froh, wenn wir Jesus ähnlich sind, ein bisschen wenigstens. Ja? Da ist man schon so froh. Gott hat noch mehr vor. Er will nicht nur ein bisschen ähneln, sondern gleich sein. So wie zum Beispiel ein Sohn ähnelt seinem Vater. Und der Vater ist ein sehr guter Mensch. Und der Sohn, ein bisschen ähnelt er seinem Vater. Und das ist, ich weiß, so war es mir auch. Es ist schön, wenn so Leute sagen, oh, du irgendwie ähnelst du deinem Vater. Boah, es tut gut. Wenn der Vater ist ein guter Mensch, ja, freut mich. Aber hier ist doch mehr als ein bisschen ähnel. Es ist gleich. Natürlich, wir wissen, wir werden nicht Götter sein. Jesus ist Gott. Das ist klar. Nicht, dass wir auch Gott sind. Nein, das ist alles Unsinn. Die Bibel sagt nichts davon. Aber das, worauf Gott uns so gesagt erhebt durch Jesus Christus, ist so enorm hoch, dass wir mit Christus auf die gleiche Ebene, bestimmten Sinne, nicht im Sinne der Gottheit, aber im bestimmten, was Erbe betrifft, sagt die Bibel ganz deutlich, wir sind Miterben Christi. Was noch alles dazu gehört, lasst uns in der Ewigkeit überraschen, dann werden wir das erfahren, sehen, verstehen, was für eine Bedeutung das hat. Aber hier wird das angekündigt, gesagt, Gott hat ein Ziel. Mit denen, die er gerechtfertigt hat, die er in seine Familie aufgenommen hat, mit denen er den Prozess der Heiligung geht. Er hat das Ziel, diese Menschen will er dem Ebenbild seines Gottes gleichgestaltet, gleich zu machen. Also Heiligung ist ein Prozess, ist die gegenwärtige Fortsetzung des guten Werkes, welches Gott in uns angefangen hat. Sie ist die Fortsetzung, nicht die Voraussetzung. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges. Heiligung ist die Fortsetzung, nicht Voraussetzung von der Rechtfertigung oder Versohnschaft. Heiligung ist nicht dazu da, damit wir gerechtfertigt werden. Wir sind schon gerechtfertigt, sagt die Schrift. Heiligung ist nicht dazu da, damit wir zur Familie, zu den Söhnen Gottes gezählt werden. Das sind wir bereits. Also das Ziel der Heiligung ist nicht unsere Rechtfertigung. Das darf man nicht verwechseln. Die Rechtfertigung ist schon geschehen durch Jesus Christus. Das Ziel der Heiligung ist auch nicht unsere Sohnschaft. Das ist auch schon geschehen durch Jesus Christus. Das Ziel der Heiligung ist die Gleichgestaltung mit Jesus Christus. Das ist noch nicht geschehen, weil wir alle noch hier auf Erden sind. Das wird vollendet, erreicht in der Ewigkeit, nicht hier, wenn wir vor Jesus stehen werden. Das alles ist Gottes Idee und Gottes Initiative. Das ist nicht wir haben das ausgedacht. Kein einziger Mensch kam auf diese Ideen. Wir können alle Religionen der Welt durchschauen. In keiner einzigen ist auch nicht mal ein Hauch von dieser Idee. Das ist Gottes Werk, weil eben Gott ist unergründlich und so erstaunlich. Also da kann man nicht aufhören zu staunen. Gottes Initiative, Gottes Idee. Gott vollbringt die Rechtfertigung. Also wir haben das gar nicht von ihm erwartet. Wir haben nicht mal gebeten darum. Wir haben nur gebetet um unsere Errettung, dass er uns rettet von der ewigen Verdammnis. Gott vollbringt die Rechtfertigung, Gott vollbringt die Sohnschaft. Das hat Gott gemacht, nicht wir. Und Gott treibt die Heiligung voran und ruft den Menschen auf, in der Heiligung aktiv mitzumachen. Hier ist Gott und Mensch bei der Heiligung, da sind wir dabei. Da sind wir beteiligt. Und die Bibel ruft uns mehrmals auf, dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir heilig leben, dass wir gegen die Sünde kämpfen, dass wir und. Wozu? damit wir Jesus Christus gleichgestaltet werden. Das ist das Werk Gottes, das Gott in uns angefangen hat. Zwei Bibelstellen dazu, 2. Korinther 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Hier haben wir werden aufgerufen, wir sollen etwas auch machen, damit wir in dem gleichen Richtung mit Gott gehen, nicht gegen Gott arbeiten, nicht querschießen, sondern Gott führt uns zum Ziel, Gleichgestaltung Jesu Christi. Was mache ich? Ich sollte in diese Richtung auch arbeiten und gehen und nicht in die gegengesetzte Richtung gehen. Hebräer 12, Vers 14 sagt es noch deutlicher, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also wir sollen in der Heiligung leben, nicht um gerechtfertigt zu werden, das sind wir schon. Wir sollen in der Heiligung leben, nicht um Gottes Kinder zu werden, das sind wir schon. Und wir sollen in der Heiligung leben, um Jesus Christus gleichgestaltet zu werden. Das sind wir noch nicht. Wir sind nicht Jesus Christus noch nicht gleichgestaltet. Das sind wir noch nicht. Natürlich, um Gott zu ehren, um ihn zu verherrlichen. Und so münden wir mit dem allerhöchsten Ziel, was Gott hat, seine Ehre, seine Herrlichkeit. Da kommen wir alle zusammen. Das ist dieses gute Werk, welches Gott in dir und in mir angefangen hat, durch Jesus Christus. Nun, wie hat Gott dieses gute Werk in uns begonnen? Nachdem wir uns zu Gott bekehrt haben, also er hat uns gerechtfertigt, er hat uns in seine Familie als Söhne aufgenommen. Und wie bringt er dieses gute Werk in uns heute voran? Durch den Prozess der Heiligung. Dadurch bringt er uns dieses gute Werk voran. Und zu welchem Ziel will Gott uns bringen? Dem Ebenbild Jesu Christi gleichgestaltet zu werden. Wir befinden uns auf einer sehr wichtigen Reise, auf der Reise in die Ewigkeit. Nun wieder diese Frage, kennst du deinen Reiseführer, vertraust du ihm? Kennst du Jesus Christus persönlich? Weißt du, wenn du bist auf dem Weg in die Ewigkeit, auch wenn du Jesus nicht kennst, trotzdem du bist auf dem Weg in die Ewigkeit. Nur was erwartet dich da? Das musst du wissen. Ohne Jesus Christus bist du auf ewig verloren. Dich erwartet Verdammnis und die Hölle. Aber mit Jesus Christus ist es ganz anders. Hast du schon die Rechtfertigung erfahren, dass Gott dich gerecht gesprochen hat? Hast du schon erfahren, dass Gott dich in seine Familie aufgenommen hat? Hast du das erlebt, liebe Bruder und Schwester? Wie reagierst du darauf? Wenn du das erfahren hast, dass Gott dich gerettet hat, dass Gott dich in seine Familie aufgenommen hat, dass er dich gerechtfertigt hat, was ist deine Reaktion darauf? Wie reagierst du darauf? Ich wünsche, dass wir alle, auch ich, dass wir dadurch reagieren, dass wir im Prozess der Heiligung mitwirken. Dass wir eifrig, von ganzem Herzen, aus Dankbarkeit in der Heiligung streben. Wir sind Sünder, wir bleiben Sünder und wir haben Probleme mit Anfechtungen. Die Sünde umgibt uns, sie wohnt in uns. Unser Herz ist verdorben, sagt die Bibel. Aber wir haben durch Jesus ein Verlangen bekommen. Wir wissen, Gott will mich Jesus gleich machen. Also, ich kann schon jetzt anfangen, dementsprechend mich zu verhalten, zu denken. Das wird ein Prozess sein, das wird ein sehr, sehr großer Kampf sein. Das ist der Glaubenskampf. Kennst du das Ziel, wohin Gott dich führt? Was ist dein Ziel? Nur in der Gemeinde zu sein vielleicht oder nur in den Himmel zu kommen. Viele sagen, ach, wenn ich nur an der Schwelle des Himmels Platz habe, das reicht mir schon aus. Aber das ist das Ziel Gottes. Das Ziel, was du hast, hat Gott auch dasselbe Ziel mit dir oder hast du dir etwas selber ausgedacht von deinen Zielen? Kennst du das Ziel, wohin Gott dich führt, dass du dem Bild Jesu Christi gleichgestaltet wirst? Was kann sich mit diesem Ziel messen? Was kann für uns noch Besseres geben? Gibt's nichts. Das ist das Höchste. Das ist dieses gute Werk, welches Gott in uns angefangen hat, Bist du von diesem guten Werk Gottes ergriffen, lieber Bruder und Schwester? Zeige es dadurch, dass du konsequent den Weg der Heiligung gehst. Das betrifft mich genauso. Auch zu mir gilt es. Bin ich ergriffen von guten Werk Gottes? Ja, dann soll ich das zeigen, dadurch, dass ich konsequent den Weg der Heiligung gehe. Ich wünsche jedem von uns, dass wir mit der gleichen Überzeugung wie auch der Apostel Paulus über uns das sagen können, über uns, übereinander, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Amen. Lass uns jetzt noch beten. Wer beten möchte, geben wir Zeit dazu.